So, wir sind auf Mikro, wie wir festgestellt haben. Ruhe Stille kehrt ein. Und ich freue mich ganz wahnsinnig, Sie begrüßen zu dürfen zu diesem Abend im Kepler Salon, bei dem wir ein ganz besonderes Kochbuch vorstellen wollen. Die Dame, die es geschrieben hat, sitzt neben mir, die Bianca Gutenbauer. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, aber ich darf vielleicht trotzdem noch sagen, warum ich hier sitze und wer ich bin. Ich bin Journalistin, Köchin und habe die Bianca kennengelernt bei einem gemeinsamen Abend im Zuge einer Recherche zu einer Geschichte, die ich über sie schreiben wollte. Und sie hat mich damals spontan eingeladen zu ihrem Abend in der geheimen Schnapperei und ich habe sie damals kennengelernt als sehr faszinierende Person, sowohl von ihrer Umtriebigkeit und ihrem Engagement, die Sache betreffend, als auch was das Konzept ihrer Social Dining Geschichte der geheimen Schnapperei betrifft und letztlich auch des Kochbuches. Und um dieses Kochbuch geht es auch heute und ich bedanke mich mal bei Bianca für die Einladung, dass ich das jetzt moderieren darf und sage herzlich willkommen und wir freuen uns, glaube ich, alle, dass sie da ist. Ja.
Danke.
Jetzt ist es ja nicht so gewöhnlich, dass man irgendwie dazu kommt, ein Kochbuch zu schreiben, als Nicht-Köchin, wie du eigentlich bist. Ja? Wie kamst du denn eigentlich dazu, so gut zu kochen?
Ich meine, es ist nicht ganz korrekt, also ich bin ja eine Köchin aus Leidenschaft und haben wir auch den Lehrabschluss eigentlich als Köchin, aber habe das nie praktiziert, also habe nie in einer Restaurantküche gearbeitet, aber ich habe, seit ich denken kann, gekocht in meiner Familie, bin die jüngste von 4 Kindern und habe für meine ganze Familie in der Volksschule schon gekocht und keine Ahnung, ich glaube, das ist, ich habe immer wirklich sehr lange Zeit gedacht, dieses Verhältnis zum Essen und zum Kochen, das ich habe, ist normal, das hat jeder, bis ich dann realisiert habe, dass das ein bisschen drüber ist, über dem, wie Leute, Essen, oder welchen Status Essen im Leben hat. Also für mich ist das einfach zentral. Ich sage immer, mir ist es wert für mich selber, auch alleine was zu kochen, ja. Also ich bin mir gutes Essen wert.
Das finde ich immer jetzt ganz positiv. Was ist es denn, was dich so begeistert am Kochen? Also es muss ja irgendetwas sein, was es da gibt, oder...
Ich finde, das ist total der kreative Ausgleich für mich. Und ich bin überrascht, wie super man Sachen eben kombinieren kann. Und mich entstresst es. Also ich bin ein sehr aktiver Mensch und bin auch aktiv in meiner Entspannung und kann halt auch beim Kochen entspannen. Ich finde, das ist das Beste dabei.
Jetzt weiß ich von deiner persönlichen Geschichte oder von dem, was wir miteinander geredet haben, dass du ja ganz viele Einflüsse auch hast durch Auslandsaufenthalte, die du während deiner Studienzeit, glaube ich, gemacht hast und auch am Anfang der Berufszeit. Wie hat dich denn das beeinflusst in deinem persönlichen Kochstil oder wie würdest du denn deinen persönlichen Stil jetzt beschreiben?
Ich meine, es ist vor allem rückblickend total interessant. Ich war vor 2 Wochen oder 3 Wochen zu Hause und habe meine Kochmappe aus der Habe-Lahr-Zeit durchgeschaut. Oh. Und da sind sehr lustige Rezepte drinnen, wo ich mir denke, das sind halt alles so Sachen, die ich mittlerweile also nicht mehr kochen würde, aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es mir zu langweilig ist. Und ich bin halt... meine Reisen immer sehr kulinarisch angegangen. Ich habe, wie in Asien war, 4 Monate am Stück, habe ich, glaube ich, 5 Kilo zugenommen. Also das hat mich da Feldesserin betätigt. Hat mich jeden Tag aufs Frühstück, aufs Mittagessen und aufs Abendessen gefreut. Und ich war halt wirklich extrem viel unterwegs in Asien, Afrika, in Südamerika, Nordamerika.
Und aber ich glaube, du hast ja diese ganzen Einflüsse auch in deinem Kochbuch, ich kenne sie schon ein bisschen länger als sie, sie dann vielleicht hoffentlich kennenlernen werden, ganz einfach verarbeitet, auch mit ein paar Gewürzen, die man verwenden kann und Einflüssen, also mit meinen so Tipps, die ganz einfach so bewältigen
sind. Ja, es geht ja schon dann fast ein bisschen weiter schon, mein Zugang zum Kochen ist ja, dass ich keine... Schäumchenköchin bin, sondern immer sehr normale Rezepte und einfache Rezepte und auch nicht keine Molekularküche oder so, sondern bin genau am anderen Ende, glaube ich, von dieser Koch-Kontinuum. Und Mein Zugang zum Kochen ist normale Zutaten, die es eben in Österreich gibt, zu verwenden und dann eben zu pimpen mit Gewürzen, die es eben...
Pimp my carrot.
Ja, pimp my carrot. Ja, also Karotten finde ich ganz super und kommen oft in meinem Kochbuch vor. Und da einfach deswegen finde ich spannend, aus normalen Zutaten mit Gewürzen was Neues zu machen und das neu zu interpretieren. Und ich habe eben im Rahmen, das war für mich so toll, im Rahmen von meinem Projekt, habe ich das ja auch so meine Rezepte so ausgelegt und dann habe ich einmal eine Karottenterrine gemacht mit Safran und jeder ist am Tisch gesessen und gesagt, boah, so gut, ja. Und es ist einfach so eine einfache Zutat und das dominiert meine Rezepte eigentlich durch. Also einfache Zutaten und dann, jetzt greife ich vor, es gibt ein Gewürzregal in meinem Kochbuch und das sind einfach so Standardgewürze und ich will einfach den Zugang zum Kochen erleichtern, indem man oder keine Hürden aufbauen, dass man sagt, wenn man aufschlägt, der Rezept, boah, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht, sondern man sagt, das habe ich daheim, das habe ich daheim und das kann ich dann kochen. Ja.
Du hast ja auch in deinem normalen, man muss dazu sagen, die Bianca Gusenbauer macht es ja nicht in ihrem Hauptberuf zu kochen und ein Kochbuch zu schreiben, sondern sie hat einen ganz normalen, unter Anführungszeichen, Fulltime-Job,
genau.
mit dem sie viel mit Klimatechnik und Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja. Wie widerspiegelt sich denn das in einem Kochbuch?
Also mir war schon immer Umwelt extrem wichtig und habe auch in meinem Studium Umweltökonomie absolviert und bin auch in dem Bereich gelandet schlussendlich und bin im Rahmen vom Kyoto-Protokoll tätig. Und da geht es viel um CO2 und in meinem Kochbuch habe ich versucht, einfach Rezepte zu gestalten oder Menüs zu gestalten, die ganz einen niedrigen CO2-Rucksack haben. Sprich, es sind regionale und saisonale Zutaten, die halt keinen langen Anfahrtsweg aus Südafrika haben oder wo auch immer. Und das widerspiegelt sich. Das war mir ganz wichtig. Also ich halte überhaupt nichts von dem, dass man so exotische Zutaten permanent verwendet. Also ausnahmsweise einmal oder so, wenn man Lust drauf hat. Aber grundsätzlich bin ich eher für CO2-neutrale Kost.
Perfekt. Vielleicht muss man nochmal dazu kommen, was mich am Anfang fasziniert oder an der ganzen Geschichte. Dein Kochbuch entstand ja aus einem ganz anderen Projekt. Eigentlich, also nicht ganz anderen, aber aus einem anderen Projekt. Und zwar der geheimen Schnatterei. Und das ist etwas, was du 2010 erfunden hast und ins Leben gerufen hast, neben deinem Hauptberuf. Vielleicht magst du uns einmal erklären, was das ist.
Ja. Also 2010 im November habe ich eben mit diesem Projekt begonnen und inspiriert zu dem Projekt hat mich ein Kunstprojekt wieder im Rahmen von den Wiener Festwochen und 2010 sind die Wiener Festwochen unter dem Thema zu Gast sein, Gastarbeiter, fremd sein in einem Land gestanden und damals habe ich mitgemacht beim Projekt, das hat geheißen Bed and Breakfast und man hat ein Ticket gekauft und man hat in einer fiktiven Rezeption eingecheckt und hat eine Adresse von einer Familie bekommen und man ist zu der Familie dann hingegangen und hat den Abend mit der Familie verbracht und ich habe auch die Nacht noch dort verbracht, ja. Und ich habe das so spannend gefunden, weil wie es mir dabei gegangen ist, diese Adresse zu bekommen von der Familie und ich habe dann die Mutter angerufen, die Ida, und die Ida hat gesagt, na, wir warten schon, mein Mann ist daheim mit den Kindern und komm vorbei. Und mir hat das dann so gefallen, diese Offenheit, und gleichzeitig habe ich die Panik gehabt, wenn mir die Leute nicht taugen, wie komme ich da wieder raus? Ohne das Gesicht zu verlieren, ja. Also bequemer wäre es eigentlich, mit Freunden jetzt in einer Bar zu sitzen und als wieder dorthin zu gehen. Und dann gleichzeitig beim Reisen ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt und auch Bereicherung, ich bin individuell Reisende, dass ich immer wieder Leute kennenlerne, die so ganz einen anderen Lebensstil als wie ich haben. Und ich habe einmal in Thailand Lehrer kennengelernt, die sind mit dem Rad von Holland bis nach Thailand mit dem Rad gefahren oder in Argentinien. Also ganz lustige Leute. Also nicht, dass ich das nachmachen will, wir sind zur Bereicherung, solche Leute kennenzulernen. Und jetzt, nachdem ich schon ein paar Jahre berufstätig bin, ist mir das irgendwie abgegangen und man ist ab einem gewissen Alter dann immer in den gleichen Kreisen unterwegs und dann habe ich mir gedacht, das ist mir zu fad. Und dann habe ich gleichzeitig auch nur diese Konzepte vom Career Cooking kennengelernt, das haben mir auch einige Leute erzählt und an einem Freitag mit meiner Weinverkostung ist diese Idee der geheimen Schnatterei, also noch nicht mit dem Titel kreiert worden von mir. Und es hat mir das ganze Wochenende nicht mehr losgelassen und ich habe es vielen Freunden erzählt und die waren alle begeistert und dann habe ich mir gedacht, organisieren kann ich, kochen kann ich, Leute kenne ich auch, ich mache das jetzt einfach. Dann habe ich gedacht, das einzige Risiko, was dabei ist, dass meine Freunde sagen, was will ich jetzt, die Bianca, ist sie deppert worden, ist wieso nur, dass das so strukturiert abläuft. Und dann habe ich am Montag das einmal zusammengeschrieben, habe Einladungen ausgeschrieben an 20 Freunde und am Dienstag war ich ausgebucht und schon. Und das ist halt dann so, da habe ich gemerkt, ja, den Leuten taugt das auch. Und meine Schwester, die heute nicht da ist, aber die hat damals noch in Wien gewohnt, die hat dann gesagt, dann mach das doch bei mir und ich bin Gastgeberin. Und dann auf einmal haben sich voll viele Gastgeber gemeldet und dann hat das in jeder, also immer in einer anderen Wohnung stattgefunden. Das habe ich nur kurz innegehalten, weil ich das noch nicht erklärt habe. Also es findet jeder Abend. Sagen,
also, Erklärung, wie die geheime Schatterei anders für sich funktioniert. Oder was ich mache, ja. Ist Einfachkeit halber. Ja?
Nein, ich kann es schon sagen. Also es ist so, also ich bin der Kopf, die Zentrale sozusagen. Und ich habe immer einen Gastgeber oder ein Pärchen, das kann Einzel oder Person sein oder Pärchen, die mich einladen, in ihrer Wohnung zu kochen. Und ich schaue mir dann immer die Wohnung an und schaue, ob wir uns sympathisch sind. Und wenn das funktioniert, dann vereinbaren wir eigentlich einen Termin. Und es ist so, dass ich halt mittlerweile einen E-Mail-Verteiler habe, einen größeren, und ich schreibe dann den Termin aus. Und wenn wir, also so.
Darf ich dich kurz unterbrechen, um es einmal ganz kurz zu erklären, wie es wirklich
ist? Okay, ich kann das nicht.
Ja, bitte. Die Sache ist Die Sache schaut eigentlich so aus, dass die Bianca etwas organisiert, was ganz spannend ist für viele Leute. Das heißt, es melden sich zwei oder einer oder zwei Personen als Gastgeber an, die sagen, ich stelle meine Wohnung zur Verfügung und die Bianca organisiert dann über ihren E-Mail-Verteiler, über ihre Homepage andere Gäste und alle treffen sich dann an einem Abend zu 14 oder zu 16 zu einem Abendessen, wo eigentlich keiner den anderen kennt.
Ja, aber da muss ich dazu sagen, weil das ist schon wichtig, weil ich habe ja eine Hausordnung da drinnen in meiner geheimen Schnatterei und die besagt, ja. Und das ist, also wenn ich 14 Leute, ist gerade der Fotograf kommen, 14 Leute Platz haben, dann kommen 10 Leute zum Beispiel von mir und 5, die sich anmelden müssen, immer jeweils einen Gast mitbringen, den ich nicht kenne, ja. Also 5 kenne ich und also wenn du dich anmeldest, Doris, dann musst du einen Gast mitbringen, den ich nicht kenne.
Okay.
Ja, genau. Und du bist verantwortlich für den Gast, der muss unterhaltsam sein, er muss gerne essen. Und so.
Also mit einem Wort, wenn Sie das Kochbuch von der Bianca heute kaufen, dann müssen Sie auch kochen können. Ne? Also
genau.
Die Frau hat Ansprüche.
Ja. Genau. Genau. Nein, gar nicht. Ich habe 14 Plätze, absolut, und 5 Leute kommen von mir mit Gästen, die ich nicht kenne, es sind 10.
Ach, die kommen zu zweit.
Genau,
die
kommen immer zu zweit. Genau. Genau. Nein, also du musst immer zu zweit kommen. Genau, und der Gastgeber lädt auch hinein.
Ja,
genau. Ja.
Aber jedenfalls ist es so, dass du da alles organisierst und das Menü machst und auch kochst und den ganzen Abend gestaltest.
Ja? Mhm.
Und das ist ja auch ein relativ großer Aufwand. Ja? Wie schaut denn das für dich aus? Ich meine, ich kann mir das noch neben meinem Fulltime-Job eigentlich relativ schwierig vorstellen. Wie oft machst du denn das?
Unterschiedlich oft. Also einmal im Monat bis zu dreimal, je nachdem, wie oft ich Zeit habe. Und ich bin halt sehr gut organisiert. Also es dauert 3 Tage für mich, so ein Event zu organisieren in Wirklichkeit. Und ich habe ja kein Auto und das ist dann immer ein sehr nettes Projekt, weil die Gastgeber mich halt da unterstützen, auch mit der Logistik und Transport, ja.
Wie viele Arbeiten gab es da schon? Wie viele Abende von der Schnatterei? Also hast du schon gemacht?
40, 50. 40. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe aufgehört mitzuzählen.
Das Kochbuch knüpft jetzt auch relativ stark an das an, weil ich glaube so für mich, nachdem ich es durchgelesen habe, die Quintessenz davon ist, dass du ganz, ganz stark darauf Wert legst, die Organisation zu beschreiben und alles möglichst einfach zu gestalten.
Genau.
Das war für dich auch so irgendwo ein wichtiger Punkt.
Total.
Und wie hast du das dann also wie funktioniert das dann bei dir, dass es ganz so einfach läuft?
Naja, ich glaube, ich bin ja indoktriniert von unserer Habela-Ausbildung. Ja, da haben wir immer Ablaufpläne zeichnen müssen, Viergänge, Menüs analysieren und so, und das kriege ich aus mir ja gar nicht mehr raus. Also wenn ich so ein Menü angehe, dann fängt sofort das Hirn zu rattern an und dann organisiere ich das einfach so. Ich glaube, ich bin halt sehr ein schneller, effizienter Mensch und
also ich glaube, Listen gibt es in dem Kochbuch nicht zu wenig. Ja. Also das muss man jetzt einmal so ganz ehrlich sagen. Aber das ist immer so, was mache ich 30 Minuten vorher, was mache ich einen Tag vorher?
Ja, genau. Und also es gibt Ablaufpläne. Also mir war es wichtig, weil viele Leute lassen sich abschrecken vom Kochen, weil sie sagen, das können sie nicht managen, ein viergängiges Menü kochen. Und darum habe ich mir gedacht, nein, ich gebe ihnen so eine Hilfestellung mit. Also was kannst du einen Tag vorher machen, damit du stressfrei in den Abend gehst, weil das ist das Wichtigste und die meiste Zeit mit deinen Gästen verbringst. Also ich bin an diesen Abenden, das ist vielleicht auch ganz wichtig, immer am Tisch und isst mit, ja. Und das ist auch mein Ziel bei den Ganzen, dass ich das genauso genießen kann wie die anderen. Oder?
Wie entstand dann eigentlich die Idee zu dem Kochbuch? Ich mein
Also eigentlich bin ich schon öfters darauf angesprochen worden von den Gästen, ob ich nicht die Rezepte hergebe und sowas weitermache. Und dann habe ich immer gesagt, nein, man braucht nicht nur ein Kochbuch, gibt ja schon so viele Kochbücher am Markt. Also ich muss das nicht in Horn schreiben. Und dann irgendwie im Frühjahr habe ich mir gedacht, ich brauche wieder ein neues Projekt.
Was und hast du ausgedacht?
Ja, ja. Nein, ich habe mir gedacht, ich brauche wieder eine Herausforderung und habe dann ein Seminar gemacht von der Arbeit aus und da ist halt das dann rausgekommen, ich schreibe jetzt das Kochbuch und habe mich halt dann darauf vorbereitet.
Und die Verbindung zur Schneiderei ist die, dass eigentlich 12 dieser Abende in diesem Kochbuch drin sind, oder?
Genau, also Basis ist natürlich die geheime Schnatterei und das ganze Konzept, was ich da jetzt aufgebaut habe in 2 Jahren, ist irgendwie, also eigentlich ist es eine Projektdokumentation. Ja, eine mit vielen Fotos. Und ja.
Okay, das ist jetzt ein gutes Stichwort für mich, weil die Projektdokumentation haben wir nämlich nicht nur verbal jetzt von der Bianca, sondern wir haben sie auch auf Video und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen, damit Sie sich besser vorstellen können, was ein Abend in der geheimen Schnatterei ist. So lass es ab.
Sind wir zwar ein bisschen zu alt, aber ich glaube, das
schaffen wir auch.
Hallo, grüß euch, hi.
Guten Servus, hi.
Super, ist immer gut, wenn man sich das gehört hat. Super. Verbindungs-Action.
das nehmen wir das mal. Genau, da ist dann das Brot drauf, ja, habe ich mir gedacht.
Das ist eine super Idee.
Du gehst mir an, das ist eh nicht wichtig, oder? Was du da aufhörst.
Ja. Schön macht ihr das.
Ja.
Das war cool, wenn ich hier mal gestanden habe.
Zeitraffermäßig aus, ja? Also vom Ankommen, Einkaufen ist da jetzt mal ganz weg in dem Video eigentlich, und Ankommen und Kochen und am Boden anrichten. aber wie lange hast du im ganzen Kochbuch gearbeitet? Das ist aus 12 dieser Abende besteht eigentlich. Man muss sagen, das Kochbuch schildert 12 dieser Abende, wovon wir jetzt einen gesehen haben, ne?
Also insgesamt habe ich 3,5 Monate gearbeitet an dem Kochbuch.
Die Frau ist schnell.
Und war sehr ein straffer Zeitplan. Aber diese Tage, wie das war ja in Linz, das Fotoshooting, und die Gastgeber sind halt auch da, die Christine und der Alex. Und das war ganz ein anstrengender Tag, weil da haben wir Tagwache um 6:30 in der Früh gehabt, und da waren wir vorher am Südbahnhofmarkt fotografieren, und der Abend hat geendet um 11:30 oder so. Und ähnlich sind die anderen Abende eigentlich abgelaufen, wo wir immer eben in Wien auch fotografiert haben. Und ja, es waren jetzt sehr intensive Fotoshooting-Tage, aber unser Ansatz bei diesem Projekt war, wir fotografieren jedes Essen einmal, was wir nicht ganz geschafft haben, aber wir haben wirklich einen super, super starken Zeitplan gehabt, der hingehauen hat, im Endeffekt, ja.
Aber trotzdem, wie kann man das schaffen neben einem Fulltime-Job, also, und sowas noch auf die Beine stellen?
Indem man ein Team hat, wie die Uli und der Jürgen, also der auch da ist jetzt, die bereit sind, auch am Wochenende zu arbeiten und auch am Abend, weil diese Fotoshootings natürlich meistens am Wochenende stattgefunden haben. Und ich habe halt ein paar Urlaubstage auch gehabt, und im Urlaub habe ich auch Rezepte geschrieben, permanent, und Ja, ich habe einfach ein super Team gehabt. Es gibt nur einen Lektor auch, der heute nicht da ist, ein Profilektor, der 16 Jahre nur Kochbücher lektoriert. Und der war halt eben auch total, also wir waren eben ein super Team, die bereit waren für das Kochbuch auch also außerhalb der Arbeitszeit zu arbeiten, weil ich einfach nicht verfügbar war auch. Also ich habe halt immer nach der Arbeit dann wieder bis Mitternacht gearbeitet, in der 6 in der Früh wieder aufgestanden, gearbeitet, in die Arbeit gegangen und so ist das halt jeden Tag weitergegangen.
Aber das bringt mir jetzt direkt zum Jürgen Blätterbauer, der da hinten sitzt und die Fotos gemacht hat für das ganze Kochen.
Das du mir auch, Jürgen.
Er hat halt heute was in den Beinen, dass er nicht aufstehen kann.
Steh mir auf.
Und zu Uli Pimminger, die das Lehrart gemacht hat, für diese Geschichte, wo man auch was in den Beinen und soweit ich von der Bianca weiß, seid ihr beide ja mit Kochbüchern vorher nicht so vertraut gewesen, oder? Ich meine, Uli, ich darf du sagen, obwohl wir uns vorher nicht kennengelernt haben, wirklich, du bist Grafikerin, glaube ich, oder aber hast noch nie ein Kochbuch gemacht.
Ich habe es
Und wie war das dann so mit dieser Herausforderung umzugehen, oder was war auch die Herausforderung?
Ja, warte, ich habe nur ein Mikro für die, könnte man vielleicht das Mikro geben, das wäre für die Uli. Danke, Doris.
Also es war für mich eine große Herausforderung. Es war eben das erste Buch, das ich gestaltet habe. Und wir haben uns da super ergänzt. Also die Bianca hat echt tolle Ideen gehabt und auch die Fotografien von Jürgen, ja, kann man einfach nur toll umsetzen, glaube ich. Und ich finde, es ist gelungen, ja.
Gut, das finden wir jetzt alle, also wir, die wir es kennen. Sie dürfen ja noch neugierig drauf sein. Die nächste halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder so. Und bei dir, Jürgen, war es ähnlich. Du bist ja auch als Fotograf...
Du kriegst ein zweites, Jürgen.
Du bist ja, glaube ich, als Fotograf tätig, hauptberuflich, aber in einem anderen Bereich, oder?
Also ja, ich bin hauptberuflicher Fotograf, das stimmt.
Hallo.
Also in einem anderen Bereich, wenn man jetzt Essen fotografieren als Produktfotografie sieht, dann ist es ein anderer Bereich.
Yeah.
Ich habe es aber mehr als Lifestyle-Produkt gesehen, irgendwie auch das Buch, weil sehr viel Gastlichkeit, Geselligkeit und eine Ideologie auch, wie soll ich sagen, verbreitet wird, die das zum runden Ding macht und jetzt habe ich es nicht so, es war für mich keine Produktfotografie, es war.
Ich glaube, ihr habt ja auch relativ wenig an Foodstyling gemacht, oder? Also die Essen sind ja so fotografiert worden, wie du sie gekocht hast, Bianca.
Na, Foodstyling schon. Also, aber ich habe halt den Ansatz, Natural Foodstyling zu machen. Mhm. Also ich will meine Fotos im, also es ist jedes Essen fotografiert worden, das war mir ganz wichtig. Also pro, dass man einfach das auch bildlich hat. Und ich wollte das so stylen, dass man sich denkt, das kann ich auch. Also nicht, dass man, ich wollte da nichts irgendwie kreieren, also ich mag auch keine Kochbücher, wo irgendwie da extrem überarbeitete Fotos drinnen sind und ja, also ist Natural Food Styling einfach geworden.
Ich glaube, das habt ihr fotomäßig sehr gut umgesetzt, von, das hat man jetzt auch gesehen von den Fotos, also und die Rezepte hast alle so selber entwickelt.
Genau.
Also die gibt es nirgends anderes, die hast du...
Also ein Mürbteig ist ein Mürbteig ist ein Mürbteig ist ein Mürbteig, würde ich mal sagen. Ein Schweinsbraten ist ein Schweinsbraten ist ein Schweinsbraten und wie man den Schweinsbraten dann macht und mit welchen Gewürzen ist dann wieder halt eine andere Frage. Und
das machen aber schon zum anderen Schweinsbraten als den anderen Schweinsbraten.
Ja, nein, aber ich finde, ich weiß nicht, ich meine, ich komme ja, also ich habe ja wissenschaftlich auch gearbeitet, ich habe promoviert auch und habe natürlich auch einen Zugang zu Fälschungen und aus der Wissenschaftlichkeit, aber ich meine, wer permanent in seinem Leben kocht, der kann ja nicht mehr sagen, woher das ist. Das ist ja, das Schwierigste am Kochbuch war ja für mich, ich bin eine intuitive Köchin, also ich koche seltenst nach Rezept, dass ich eigentlich das niederschreibe, was ich koche. Und mengenmäßig, weil...
Aber ich glaube, da hast du dir sehr gut beholfen. Du hattest so 50 oder so, was ich noch nicht habe, Testköche zur Verfügung.
Genau.
Die sich bereit erklärt haben, deine Rezepte auszuprobieren und nachzukochen.
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt, und ich möchte auch den anwesenden Qualitätsköchen danken, so wie sie nämlich tituliert jetzt, ja, die bereit waren im Vorfeld meine Rezepte nachzukochen. Also jedes Rezept da drinnen ist mindestens dreimal nachgekocht worden von Leuten mit unterschiedlicher Kocherfahrung, würde ich sagen. Und auch am Land und in der Stadt. Also es war mir auch wichtig, um zu sehen, ob die Zutaten verfügbar sind, auch am Land. Und diese Rückmeldungen habe ich wieder umgesetzt, habe das wieder gekocht, habe das berücksichtigt und habe die Rezepte wieder umgeschrieben. Also jedes Rezept hat eine Erfolgsgarantie drauf, würde ich sagen.
Was waren so die größten Fehler, die dir dann aufgefallen sind im Nachhinein an deinen Rezepten nach den Testköchen?
Zum Beispiel, also finde ich schwierig, Gewürze zu beschreiben, wie viel man dann nimmt. Weil wenn ich schreibe eine Prise, dann haben Leute, die mit Prisen nicht umgehen können, ein Problem. Jetzt habe ich dann angefangen, mit Viertel Teelöffel zu schreiben und öfters war ich mir nicht sicher.
Wie groß Teelöffel sind?
Ja, es ist schwierig und teilweise waren das dann zu viel Kreuzkümmel und dann habe ich das wieder reduziert oder auch die Mengen waren teilweise zu groß von mir angelegt, weil es ist eben ein viergängiges Menü und die sind wirklich so die Zutaten konzipiert, dass das halt, dass du nicht pappsatt bist am Ende, sondern alle vier Gänge essen kannst, ja. Und dann musst du halt reduzierte Mengen nehmen und ja.
Die viergängigen Menüs, das bringt ein bisschen zum Aufbau. Also du hast irgendwie 12 Abende beschrieben und jedes ist das viergängige Menü.
Genau.
Und ich glaube, dir persönlich ist ganz wichtig der Aperitif beim Essen, oder?
Genau. Also ich bin ganz eine große Aperitif-Verteidigerin, weil ich denke, das ist leider in unserer Kultur nicht so drinnen, aber ich finde den Aperitif einfach super, weil da kommen die Leute zusammen, sie essen schon ein bisschen was, haben nicht mehr so einen Heißhunger, kriegen Geduld, werden locker, können entspannen. Und gerade wenn man Leute bei dem Abend auch nicht kennt, ist das die erste Möglichkeit, einmal ungezwungen miteinander zu reden und man kann sich schnell bewegen, ohne dass man also nicht so starr sitzt am Tisch und ich finde es Aperitif, also den würde ich nie auslassen. Ich finde, das ist das Wichtigste am
Abend. Aber du servierst ja auch immer was dazu.
Genau.
Also du machst es ja nie ohne Kleinigkeit zu naschen.
Also ich mache den französischen Aperitif, wo es immer was zum Essen gibt. Also nicht nur Alkohol. Ja.
Das heißt, in diesem Kochbuch finden wir auch bei jedem dieser 12 Menüs ein Brot eigentlich, das du auch immer selber bäckst.
Genau.
Und dazu irgendein Dip oder Aufstrich oder.
Ja, also mir war wichtig und das war lustig von diesen Qualitätsköchen die Rückmeldung, weil ich habe immer Brotrezept drinnen auch und ich finde Brotbacken extrem gut. Und in der Stadt ist es oft sehr schwierig, dass man ein gutes Brot kriegt, weil das ist irgendwie so, die Brotkultur hat abgenommen mit diesen Teiglingen und Aufbackwaren und so, das ist ja teilweise sehr schlechte Qualität verfügbar und die Qualitätsköche, die nachgekocht haben, waren alle total überrascht. Wow, das geht so einfach und ich habe dann immer ein Rezept für Brot dabei oder für, also ich wollte es eigentlich beschränken pro Menü auf einen Teig, damit die Leute nicht überfordert sind mit den Rezepten, aber ja, ich habe halt immer geschaut, dass da was dabei ist.
Was mir besonders gut gefallen hat, auch in dem Zuge, wie wir uns kennengelernt haben, du hast einmal gesagt zu mir, haben Sie Mut zur Lücke, oder ich glaube, das ist so ein Motto von dir,
ja,
oder?
Genau.
Also diese Entspanntheit beim Gästeeinladen, die ich dann bei dir auch kennengelernt habe. Wie kann man denn das wirklich vollziehen, oder wie kann man denn das weitergeben?
Ich finde wirklich, ich bin ja, wenn man mich kennt, kann ich sehr konzentriert und ganz schnell arbeiten und will das fertig machen und will möglichst wenig gestört werden dabei. Aber dann, wenn die Leute da sind, dann will ich mich entspannen und ich finde, dass man, und so ist auch das unser Projekt gelungen in der kurzen Zeit, dass man dann auch sagt, okay, wir probieren das Beste und so wie es ist, so ist. Und wenn ich auch Gewürz nicht habe, dann werde ich nicht nervös und dann sage ich den Gästen nicht, dass die Muskatnuss gefällt hat, sondern es ist einfach keine dabei und Schluss. Ja. Und das ist ganz also ein wesentliches Motto von mir eigentlich, wirklich im Kochbuch auch, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte, wenn man das Rezept liest und man denkt, aber eigentlich mag ich keinen Kümmel, dann kocht man das trotzdem und nimmt man halt keinen Kümmel. Also ich finde, dass man da einfach ein bisschen lockerer umgehen soll.
Also ich kenne es eigentlich so, dass man sagt, wenn irgendein Rezept misslingt, dann darf man es trotzdem servieren, man muss es nur anders nennen. Ne?
Genau, finde ich auch. Genau.
Aber mir gefällt eigentlich dein Motto für das Kochbuch ganz gut, darum möchte ich es also mal vortragen. Die Fantasie ist die Königin der Kochrezepte und die Gelassenheit die Grundzutat für einen gelungenen Abend. Also ich glaube, das prägt dich ganz stark. Das ist so genau das, was dich charakterisiert und was ich auch damals kennengelernt habe an diesem Abend. Aber hilfreich dazu sind die Zeitpläne, die du vorgibst eigentlich in deinem Kochbuch.
Ja. Jeder, der sich...
Die HBLA-Ausbildung.
Genau. Gut im Zeitmanagement.
Gut. Jetzt ist es so, dass das Kochbuch nur ganz druckfrisch ist. Soweit ich von dir weiß, warst du ja die letzten Wochen hauptsächlich mit Lagerarbeiten und...
Presse.
Ich bin nur gerade, wenn ich Bianca angefühlt, ich bin gerade im Lager. Ja. Also, du hast es ja im Eigenverlag produziert, genau. Das Kochbuch. Warum eigentlich?
Wie ich mich dazu entschieden habe, dass ich das Kochbuch mache, also ich habe einen Fotografiekurs gemacht als Vorbereitung, aber nicht, weil ich die Fotos selber machen wollte, sondern weil ich meinen Fotografen besser verstehen wollte, was er für Bedürfnisse hat bei der Fotografie. Und dann habe ich noch so einen Foodstyling-Kurs gemacht in Deutschland, wo es eben auch um Food Photography und Foodstyling gegangen ist. Und wie ich von dem zurückgekommen bin, da ist auch ums Kochbuch schreiben gegangen, habe ich gewusst, jetzt mache ich das. Und dann bin ich zum Jürgen gegangen und habe gesagt, magst du mit mir das machen? Und der Jürgen hat gesagt, ja, super Idee, das machen wir. Und dann war ich ein bisschen feig, also es war eigentlich schon fix, wir machen das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kontaktiere jetzt einmal eine Druckerei, mit der ich beruflich zu tun habe überhaupt. Wenn die müssen, haben mehr Daten schicken müssen, haben wir gedacht, dann frage ich in einem Nebensatz, wie viel kostet überhaupt eigentlich 1000 Stück Kochbuch zu drucken? Und das habe ich eben gemacht und der hat mich in den nächsten Minuten zurückgerufen und hat halt dann gemeint, na ja, wir müssen uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe ihm das geschildert, was ich alles mache, eben mit meinem Kochprojekt, wie viele Leute da schon beteiligt sind, wie oft wir schon gekocht haben. Und er hat dann gemeint, machen Sie es im Eigenverlag. Weil da kann man in Wirklichkeit alles umsetzen, man hat natürlich das ganze wirtschaftliche Risiko dabei. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich mache 1000 Stück, das werde ich schaffen zum Verkaufen. Und dann habe ich mir aber selber sehr hohe Qualitätsansprüche gesetzt für das Buch. Und habe mir gedacht, dass ich will tolle Fotos drinnen haben, ich will einen tollen Druck haben, habe auch eine Druckerei genommen, die einfach bekannt ist für die Qualität, habe es nähen lassen, nicht picken, habe mir eine super Layouterin, einen Lektor dazu geholt und dann habe ich beschlossen, das geht sich rein kostentechnisch nicht aus. Jetzt bin ich auf 2000 Stück gegangen. Und
wird es billiger, je mehr das man macht?
Ja, wird billiger, der Druck, ja. Und ja, also ich bin ganz froh, also es ist... wenn man im Eigenverlag macht, dann kann man sie wirklich verwirklichen. Also das Kochbuch bin ich mehr oder weniger, also da ist alles drinnen, meine Entscheidungen. Gleichzeitig hat man natürlich auch die Bürde, dass man alle Entscheidungen treffen muss. Ja. Und dazu war das Team recht gut, weil wir da das auch viel besprochen haben, wie wir jetzt was machen. Aber im Eigenverlag ist der Vorteil, dass man machen kann, was man will, ohne dass irgendwer eine Linie vorgibt. Ja. Und das ist extrem gut aufgegangen in unserem Projekt. Also wir... da greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber die Presse hat ja schon darüber berichtet auch und von allen Seiten haben wir das Feedback eben gekriegt, dass es super professionell geworden ist und man merkt überhaupt nicht, dass es Eigenverlag ist. Weil wenn man Eigenverlag hat, hat man immer das Risiko, dass da irgendwas Unprofessionelles und Dilettantisches drinnen ist. Ja. Und das ist uns zum Glück haben wir das nicht.
Ich glaube, es hat keiner den Eindruck, dass du eine unprofessionelle und dilettantische Frau bist, aber trotzdem braucht es ein bisschen an Mut, sowas herzustellen, weil das ist ja jetzt gar nicht einmal, das wiegt ein bisschen was und ist nicht so ganz ungewichtig. Was gibt dir denn den Mut in deinem Leben, alle so viele Projekte zu realisieren und Dinge zu machen, von der Schnatterei angefangen, das ist ja auch eigentlich ganz was Tolles und bis jetzt zum Kochbuch. Wo nimmst du den Mut her oder wo glaubst du, ist der bei dir gelagert?
Also ich habe eine extrem super Familie, muss ich sagen, die halt auch mich da extrem unterstützen und meine Familie ist so, wenn ich denen sage, ich würde das gerne machen, dann sage ich, ja, mach das, gute Idee. Und darum tue ich da wenig hadern und sobald ich mal die Entscheidung getroffen habe, ein Projekt zu machen, dann ziehe ich es durch. Also da gibt es keine... Und dann denke ich mir, was ist denn der Verlust? Andere kaufen sich ein Auto. Ich habe mir ein Kochbuch gekauft. Genau.
Gut, ja. Das Kochbuch ist in größerer Auflage als das Auto, das du dir kaufen hättest können. Das ist der Vorteil. Und es kann auch weiter verkauft werden, oder? Ja. Ich meine, das Auto.
Ja. Nein, ich habe mir das jetzt nur selber gedacht, weil es ist schon in einer, ich habe kein Auto, aber ich, Mittelklasse. Und wenn man dachte, ja, ich habe kein Auto, dafür habe ich ein eigenes Kochbuch.
Ja. Ist eigentlich so eine Art Hobby von dir, oder?
Projekte zu machen, oder?
Projekte zu machen, speziell so Kochprojekte zu machen oder Projekte in diese Richtung zu machen. Hobby kann man es, glaube ich, schon fast nicht mehr nennen. Ich würde es schon fast Zweitberuf nennen, weil wenn ich jetzt einmal die zeitliche Dimension ein bisschen abschätze, dann weiß ich, dass du nicht sehr viel geschlafen haben wirst.
Ja.
Im Jahr.
Aber ich finde, das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie das Kochbuch angefangen habe, ist mir das erst so wirklich bewusst worden, dass viele Leute eben so, immer so ein passives Hobby haben, wo sie konsumieren, ins Kino gehen oder ins Theater gehen, und ich habe da ein aktives Hobby, und in dem ich produziere und, ja.
Und Kochen ist einfach was Schönes, oder? Und,
ja,
und dann
Kochen
dann weiterzugeben ist auch was Schönes.
Genau.
Und das Weitergeben funktioniert ja jetzt im nächsten Schritt auch wieder. Ich glaube, du hast ja schon relativ viel Erfolg auch mit deinem gerade neu erschienenen Kochbuch jetzt gehabt. Das gibt es jetzt seit gut einer Woche, glaube ich.
Eineinhalb.
Oder eineinhalb Wochen, ja. Aber es gibt schon ganz viele gute Presse, glaube ich.
Gell? Genau.
Also
ja, also es ist wirklich der größte. Oder ich war ein bisschen nervös, das muss ich schon sagen, und ich glaube, das ist ein Projekt immanent, wenn man sowas Großes braucht, dass man mal dazwischen zu zweifeln anfängt. Und dann habe ich mir gedacht, werde ich das schaffen, in die Presse, in die Medien zu kriegen, werde ich das schaffen, einen Vertrieb aufzubauen. Weil ich meine, für mich hat das ja Projekt jetzt nicht geendet mit dem Druck, sondern ich muss ja jetzt da verkaufen, und die Medien sind extrem gut, also Standardpresse, à la carte, alle Magazine sind sehr begeistert von dem, und gleichzeitig ist der Vertrieb auch sehr gut angelaufen, und das eine ist halt mit dem anderen. Ja, ich habe es in Buchhandlungen im ausgewählten guten Fachhandel. Genau.
Vielleicht erklärst du mir, kannst du nur kurz sagen, wie man das Buch wirklich beziehen kann, außer hier jetzt, dann nachher,
ja, also
beim Rausgehen oder vorm Rausgehen.
Ich habe eine nicht ganz aktuelle Liste auch aufliegen mit Buchhandlungen, aber ich bin generell einmal so vorgegangen, dass ich mir dachte, wen will ich als Vertrieb für mich. Und ich habe meinen Frick kontaktiert und habe da sehr ein erfolgreiches Gespräch gehabt, und die haben auf Anhieb, also ungedruckt, 100 Stück genommen, weil die so begeistert waren vom Layout und von unseren Fotos und vom Rezept. Und dann habe ich halt in Linz und in Wien immer wieder Buchhandlungen angeschrieben, wo ich weiß, dass die Kochbücher haben und die gut sind. Und die haben das eigentlich auch genommen. Und ja. Es gibt so ein kleines Vertriebsnetz, und es gibt den Direktvertrieb, also über meine Mutti.
Die Mama.
Die Mutti hat das Großlager und verwaltet die Kochbücher.
Okay, genau. Wir können gleich nur sagen, was es kostet, das Buch. Ja?
Also 26,90.
Ja. Ja, das können wir uns leisten, das zu sagen.
Ja. Ja. Also.
Bianca, ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Trickkiste oder aber du hast mir vor kurzem verraten, wie wir gesprochen haben über diesen Abend, auch dass du künftig vielleicht vorhast, dich noch intensiver dem Kochen und der Kulinarik zu widmen. Gibt es da schon Pläne, oder kannst du schon ein bisschen was verraten von diesen Plänen?
Also es ist noch nichts Konkretes, aber ich werde sicher in naher Zukunft ich bin ein bisschen von meinem Weg abgekommen. Um ehrlich zu sein, wollte ich Kochlehrerin werden und bin sie dann nicht geworden, weil mir die Ausbildung nicht gefallen hat. Und ich glaube, dass ich eher wieder jetzt zurückgehe und mir ein paar fachliche Sachen aneignen werde in der Kulinarik. Eben einerseits würde ich gern ein bisschen so Praktika machen in der Restaurantküche und in Richtung Wein mehr machen, Richtung Foto würde ich auch gern machen, also alles.
Man muss sagen, was mir besonders gefallen hat in dem Kochbuch, sind außer den wirklich gut gemachten Rezepten, von denen ich von Anfang an begeistert war, auch als Köchin, die Weintipps. Ja, die waren ja auch immer sehr schön, weil die sind teilweise sehr ungewöhnlich. Wie alles in dem Buch gehalten, eigentlich auch immer so mit ein bisschen Augenzwinkern und nichts so gar zu ernst nehmen.
Genau, also so, mir war es ja wichtig, war die Rückmeldung, dass zu jeder Speise gibt es eine Weinempfehlung, und das habe nicht ich gemacht, sondern ein Sommelier, der mit mir befreundet ist, und der hat, und das war mein Anliegen, nicht zu sagen, er muss von der Marke nehmen oder so, sondern einfach einen Region-Tipp, einen Rebentipp, der halt gut dazu harmonieren wird. Und das ist sehr gut gelungen, finde ich.
Das glaube ich auch, ja. Und trotzdem, nachdem du sagst, er muss von niemandem nehmen, glaube ich, dass du einigen Leuten danken möchtest, die
genau.
das mit dir gemacht haben. Ich bedanke mich jetzt mal mit dir für das Gespräch.
Ja, danke, von
und für Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und sage ich mal, gebe ich mal Bianca noch das Wort, um ein klein paar Worte an anderen Dank zu sagen.
Ich würde gerne noch meine Unterstützer danken, die mich da im Kochbuch wirklich tatkräftig unterstützen. Und als erstes will ich meiner Familie danken, die so da verschwunden ist hinten, weil die bereiten schon das Essen vor für nachher. Und das sind ganz super, weil also ich bin vorher gefragt worden, wie das Projekt möglich ist, und das ist nur, also dass ich das schaffe, in meiner Arbeitszeit umzusetzen. Das ist nur möglich, weil man eine Mutter hat wie meine Mutter und Schwestern wie meine Schwestern, dass die da immer mitfahren und gleichzeitig Freundinnen wie die Lasche, die das Buch dann verkaufen wird, die von Wien halt auch gekommen ist und also mich da auf Buchtournee unterstützt. Und eben bei meinem Projektteam, also die wirklich super mitgearbeitet haben. Und dann habe ich auch probiert, eben Sponsoring ein bisschen aufzustellen, und die Goldmarie ist leider jetzt gerade verschwunden, aber die hat ein Delikatessengeschäft in der Herrenstraße, ganz ein schönes, wenn Sie das nicht kennen, eine Genussboutique. Dann Sonnentor hat mich unterstützt, dann einige Weinlieferanten, und nachher wird es auch Weiß- und Rotwein geben von. Und schauen Sie einfach ein bisschen auf die Etti, auf die Marke. Ja, es sind aus unterschiedlichen Regionen auch Bio-Weißwein dabei, sehr viel. Dann hat mich Mann unterstützt, ja, und die Postwertlogistik. Dann Bankratshofer ist ein Bio-Saft- und Mostproduzent, den es eben auch als Aperitif gegeben hat. Dann in Smühlviertler Kernland, war sehr begeistert von dem Projekt, und die wollten mir sogar mehr geben, als was wir dann im Endeffekt gegeben haben, aber das war super, dann die Landwirtschaftskammer. Und was ein sehr nettes Fotoshooting war und was dann auch zu verkosten gibt, gibt Weideschweinspeck von unserem Fleischhauer in Dragwein. Der hat sich so extrem eingesetzt dafür, dass er eben so Biofleisch hat. Und es gibt dann eben auch so ein tolles Bauernbrot mit diesem Speck drauf. Dann möchte ich mich bedanken beim Robert, bei unserem Videomann, der das tolle Video gemacht hat. Der ist auch da. Dann, wen habe ich noch? Tankai, ist eine Freundin von mir, die Taschen macht, die ist heute nicht da.
Das sind die Taschen, mit denen die Bianca immer einkaufen
fährt. Nein, das ist der James. Und dann möchte ich mich bedanken bei der Renate, bei meiner Tante, weil es gerade auch noch stehen für mich, die auch schon die zweite Buchpräsentation mit mir mitmacht. Und bei der Iris, die das Ganze ermöglicht hat, dass wir überhaupt da sind. Dann bei dir, Yvonne, dass du ja, heute super moderiert hast. Und vielleicht sagst du noch was zum
frischen Fortgang,
zum Artikel.
Ach so, ja, nein. Ich habe es am Anfang erwähnt, wie wir uns kennengelernt haben, dass ich habe einen Artikel über die Bianca geschrieben, der erschien in der Welt der Frau jetzt im Dezember. Die gibt es dann draußen zum Mitnehmen. Die kann man einfach so einstecken. Das Kochbuch muss man erwerben um 26,90. Ja, aber wir waren damals ganz begeistert eigentlich von dem, was die Bianca macht, und sowohl von der Person als auch von dem Engagement und der Energie, die dahinter steckt. Und wir wollten das unbedingt präsentieren, und das haben wir heute gemacht, und so haben wir uns kennengelernt. Was ich jetzt noch abschließend sagen möchte, ist, dass ich mich bei Ihnen bedanke für die Aufmerksamkeit. Dass es Kochbuch zu kaufen gibt, habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. es gibt natürlich auch noch Kleinigkeiten jetzt zum Probieren und zum Kosten, die Bianca gestern noch oder heute noch gemacht hat in Wien und dann im Zug mühsam angeschleppt hat in schweren Koffern.
CO2-neutral.
CO2-neutral, ja. Aber unter Aufbringung ihrer eigenen Kräfte. Also da würde ich Sie dann herzlich noch einladen, da zu bleiben, zu plaudern und mit ihr und untereinander, und auch jetzt, wenn es im Forum noch Fragen gibt, die jetzt sofort auftauchen, bitte sofort stellen. Wir sind jederzeit gerne für Sie da. Und die Iris hat ein Mikro für uns, glaube ich, gell? Danke, Iris.
jetzt noch eine Frage, und zwar, wie schaut das finanzielle Konzept eines solchen Abends aus? Das würde mich interessieren. Ist ja sehr, mein, von der Idee toll, aber es wird ja nicht alles idealistisch besetzt sein, und mich würde das interessieren, wer übernimmt welche Kosten?
Naja, also wie ich mit dem begonnen habe, also das Ganze geht nicht kommerziell, weil es steckt so viel Zeit drinnen. Und ich bin eher, ich habe den Zug, also ich mache das wirklich als Hobby. Und man zahlt für ein viergängiges Menü mit Aperitif 25 Euro. Und das soll einfach die Kosten decken und so ein kleiner Zeitaufwand, also Entschädigung für den Zeitaufwand sein. Es sind sehr, also es ist einfach sehr viel Zeit dahinter. Und ich finde, das Essen greift zu kurz. Also das Essen ist natürlich wichtig bei meinen Abenden, aber das ist ja ein gesamtes Event eigentlich, ja. Und um Gast, also ich muss ja die Gastgeber immer vorher besuchen und mir die Wohnung anschauen und, also es sind halt, ja, aber ich wollte es, darum habe ich das am Anfang gesagt, wie ich mit dem begonnen habe, war für mich ein bisschen so, wo ich dachte, ich will da jetzt Geld verlangen und meine Freunde werden jetzt sagen, vorher hat es uns gratis eingeladen, jetzt will er Geld dafür und warum? Und dann habe ich mir aber gedacht, irgendwie reicht mir das auch, es gibt immer Leute, die nur essen kommen, ja, also die konsumieren und die das gar nicht wertschätzen können, wie viel Liebe und Aufwand dahinter steckt. Ja. Und wirklich, meine Gastgeber sind ganz super, weil die bereiten sich da auch extrem vor, die essen auch gratis dann und also es gibt nicht so viele zahlende Gäste dann. Nein, das kauf, ich kaufe alles ein. Also ich organisiere alles.
Also vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück, erklären wir so einen Abend der geheimen Schatterei, also wie das wirklich abläuft. Ja? Mittlerweile angefangen hast du mit deinen Freunden, glaube ich, und mittlerweile laden sie oder können sich dir völlig unbekannte Leute anmelden auf deiner Homepage und sagen, ich würde gerne mein Haus aufmachen, ich habe einen Tisch für 12 Leute und eine Küche, in der du kochen kannst, komm, oder?
Genau, also das wird gehen. Also ich hab Blind Dates schon mehrere gehabt bei Gastgebern, die mich nicht gekannt haben und es hat ja schon mehrere Zeitungsartikel über mich gegeben und die haben mich dann kontaktiert und da habe ich mich mit denen dann getroffen und es war total lustig und für mich so ein positives Erlebnis, dass fremde Leute mich sympathisch finden aufgrund von einem Zeitungsartikel und mich sogar noch in ihre Wohnung einladen, ja. Und das habe ich, also das sind
in ihrer Küche
arbeiten lassen und das ist wirklich, also das finde ich so super. Das war für mich das Beste an dem ganzen, Gastgeber zu finden, die das so wirklich bereit sind zu machen. Und es ist also, Christine und Alex waren auch so offen und es war total, also
haben wirklich, wir zwei Gastgeber heute hier.
War total ein super Erlebnis, ja. Und es läuft so ab, also ich komme hin und da schauen wir die Küche und die Wohnung an, schauen wir uns verstehen. Wir vereinbaren einen Termin, wenn wir uns beide mögen. Dann schaue ich diplomatisch dem Ganzen zu entfliehen. Aber es hat es nicht so oft gegeben, weil ich finde, das ist eine positive Selektion an Menschen, die sich darauf einlassen. Ja. Und irgendwie glaube ich, dass man dann schon ein bisschen harmoniert. Und dann vereinbart man einen Termin, der für beide passt. Dann schreibe ich eine E-Mail aus, dann melden sich Leute an, die kriegen dann kurz vorher die Info, wo sie hinkommen müssen. Und ich fange halt dann an, kurz, ich schreibe mir auf, was die Küchenausstattung so hergibt. Und einige Tage vorher beginne ich halt mit dem Menü mir zu überlegen. Und schaue, was es halt am Markt gibt zum Einkaufen. Und dann, also ich habe einen Job nach der Arbeit oder in der Mittagspause, gehe dann einen Teil einkaufen, bringe das mit dem Rad oder mit meinem Trolley heim. Dann am Abend arbeite ich meistens bis Mitternacht am Tag davor. Und da holen dann entweder die Gastgeber in der Früh oder vorher nur die Essenssachen von mir in der Wohnung ab. Dann am nächsten Tag gehe ich arbeiten bis um 4 oder 4:30, dann gehe ich zu den Gastgebern, koche noch einmal 2 Gänge und dann kommen so gegen 7 die Gäste. Und dann begrüßen wir halt die Gäste, weil dann versuche ich mich zu entspannen. Ja. Dann denke ich mir wirklich, und jetzt trinke ich mal ein Prosecco und dann isse ich einmal was. Und für mich ist das eine Bereicherung. Für mich ist das wirklich, ich wollte, und das ist das Geniale dabei, mir ein Konzept kreieren, dass immer Leute einlädt, wie es mir gefällt, ja. Also, in Wirklichkeit habe ich mir damit was geschaffen, also ein Projekt, wo Leute Also es gibt extrem viel Druck, weil die freuen sich total, wenn sie kommen dann zum Essen und es ist total eine positive Stimmung und dann ist es wert die Arbeit, ja. Also es geht gar nicht ums Geld jetzt und ich würde das nie professionell machen können, weil der Gastgeber immer so wesentlich ist und ich kann ja nicht zum Gastgeber sagen, du arbeitest und ich verdiene da jetzt in deiner Küche. Und es hat sehr was Individuelles und Einzigartiges eben bei jedem Gastgeber.
Du hast einmal zu mir gesagt, wie wir uns unterhalten haben, ganz am Anfang unserer Bekanntschaft, mir ist es auf die Nerven gegangen, immer dieselben Leute beim Essen da zu haben.
Ja.
Aber ich hätte auch noch nicht auf die Straße gehen können und irgendwie.
Ja. Nein, ich finde das, ich weiß nicht, wie es Ihnen euch geht, aber ich finde, dass Österreich schon sehr speziell ist mit dem, dass wenn man, also jemanden einzuladen ist ja auch nicht einfach, ja. Weil man, wenn man jemanden einlädt, den man nicht so gut kennt, dann denkt sie der oder die, was will die von mir? Ja. Und die Privatsphäre öffnen ist oft gar nicht so einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oft jemanden lange kennt und die Wohnung noch nie gesehen hat, weil das ja dann wieder viel einfacher ist, in ein Restaurant zu gehen und dort irgendwie anonym zu essen und auf einer Insel zu sitzen und man hat halt dann das...
Aber was mich jetzt auch interessieren würde in eure Richtung, Christina, wie ist denn das, wenn Gäste kommen und man macht sein Haus auf für völlig Fremde und die gehen dann Zahnbürstel schauen im Bad oder so? Ja, habe ich. Haben wir ein Mikro?
Ja, ja.
Warte.
Ja,
der wenig erweitert wird, außer es gibt irgendwelche Beziehungsprobleme und neue Bekanntschaften. Aber sonst ist es immer sehr, sehr das Gleiche eigentlich. Und das finde ich spannend, wenn man andere Menschen kennenlernt. Ja.
Haben sich bei euch dann, wie ihr den Abend gestartet habt, nachher dann weitergehende Freundschaften entwickelt oder Bekanntschaften oder sonstige
Verbindungen? Ich habe meistens mit Bianca, ihre Schwester, via Facebook geaddet, gell, weil ich habe recht lustig gefunden. Und ja, also schauen wir.
Ich denke, es geht nicht darum, dass man Freunde fürs Leben findet und anderem, sondern es geht darum, dass man einen netten Abend miteinander verbringt.
Genau.
Und bei der ersten Schnatterei, das war extrem nette Leute. Entschuldigung, die machen nachher, wir zwar nicht mehr gesehen haben, aber es macht nichts. War ein super Abend. Also,
ja.
Köstlich amüsiert.
Ja, und ich finde das eben auch, also ich werde oft gefragt, diese Frage, hat man Freunde draus gewonnen? Und ich meine, ich bin ja immer dabei, ich habe den Vorteil, dass ich... und ich habe schon dadurch Leute kennengelernt, die in meinen Freundeskreis gekommen sind, aber mir ist das nicht das Anliegen jetzt, dass ich da, ich habe ja auch noch eine limitierte Zeit, ich kann nicht unendlich viel Freund haben, sondern ich will einfach eher dadurch Leute kennenlernen, die was anderes arbeiten einmal wie ich, ja, und andere Lebenskonzepte haben, andere Einstellungen und ich will ja nie wissen, wer als Gast mitgenommen wird, weil ich will ja auch überrascht werden, also ich will nicht, ich steuere das auch nicht, ja. Ich will nur vielleicht länger Ausgeglichenheit Geschlecht haben, aber mir ist das wurscht, wer jetzt was macht. Ich würde es gar nicht wissen. Ich finde, das sollte, ich kann das auch nicht vorwegnehmen, wer sich mit wem gut verstehen wird, ja. Die sollen sich alle miteinander mal irgendwie finden. Nein, ein Flop würde ich nicht sagen, aber es war mal, also ich habe meine Mindestanzahl ein bisschen erhöht von Leuten, weil ich habe mir einen Abend gehabt, wo dann wer kurzfristig abgesagt hat und dann waren wir ein bisschen zu wenig fast und da war auch viel Redner dabei und der hat den Tisch dominiert. Und dann haben wir gedacht, das will ich nicht, ja, und dann, ich will auch nicht, dass ich permanent Fragen kriege und das immer so, also ich will, dass jeder miteinander redet. Ich organisiere das zwar, aber ich bin nicht die Unterhalterin des Abends, also ich habe... Ich setz den Rahmen und jemand hat gedacht, 14, und das kann ich euch als Tipp geben, ist die ideale Größe für solche Abende, dass der Tisch, dass sie eigenständige Gespräche entwickeln und wir wechseln auch immer im Platz nach jedem Gang. Also, ja, genau. Also, weil ich finde, aus eigener Erfahrung finde ich das sehr langweilig, wenn man neben jemanden sitzt und dann denkt man sich schon, ist der ganze Abend eh schon gelaufen, sondern man hat immer nur Potenzial im Abend, immer wenn Neuen kennenzulernen. Und es ist, so witzig bei diesen Abenden wirklich, weil die Gastgeber sind dann oft so überrascht, wie laut das wird, weil es sind ja lauter kommunikative Leute, die sich zu so einem Abend anmelden, ja. Also Introvertierter wird nicht kommen und der nicht offen ist, also du weißt vorher auch nicht, was zum Essen kriegst, ja. Du weißt nicht, wo du hingehst, du weißt nicht, mit wem es ist. Das sind lauter Leute, die sich darauf einlassen können und darum, die sind dann wirklich, also von null auf, weiß ich, wie viel Dezibel geht es dann in so einer Wohnung, ja. Also sehr lustig. Und jeder Abend ist anders. Ich würde sagen, ja, der letzte Abend hat er sehr lang gedauert. Das war ein Gast, also im Garten haben wir da geschnattert mit 16 Leuten. Und ganz unterschiedliche Leute, also von, ich würde schon sagen, dass die Alters, der Altersdurchschnitt bei über 30 liegt, ja, aber rauf. Also die letzten Gastgeber, ich glaube, der war Mitte 50 und auch die Gäste, also von denen und dann noch andere Gäste in dem und dann waren halt auch Anfang 30 die Leute, die dort waren, also ganz unterschiedlich.
Was war denn so das Schrecklichste, was da an so einem Abend passiert ist?
Das Schrecklichste?
Ja, hat sicher was gegeben.
Ja, der Jürgen war dabei. Nein, also ich weiß nicht, ob man sich da hineinfühlen kann, wie das ist. Also einerseits als Gastgeber war auch für mich, wenn ich in eine Wohnung komme und wenn ich von der Arbeit komme um 16:30 und nur 2 Gänge kochen muss für 14 bis 16 Leute, habe ich keine Zeit für Schüchternheit. Ja. Also das heißt, ich bin da in der Küche sehr präsent und muss dann relativ schnell die Ladung nochmal aufreißen, schauen, wo ist da was zum Kochen, zack, 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 die Leute einteilen und das fertig kriegen. Ja. Wenn er begabt ist, ja.
Das entscheidet aber nicht der Gastgeber.
Nein, also es gibt viele Gastgeber, die mir helfen und das ist auch Hilfe. Aber ich meine, ich koche dafür 16 Leute. Und ich finde, eine Freundin hat mir mal auf ein Foto, das ich auf Facebook gehabt habe, vom Fotoshooting gesagt, da schaust du aber ernst. Also Kochen ist hoch, verlangt hoch Konzentration, ja. Wenn ich für 16 Leute koche, kann ich nicht nur schnacki, schnacki und schnein, schnein und da herum da. Also ich muss mich schauen.
Aber du hast es mit fremder Hilfe abgelenkt von
Nein, ich wollte es so überleiten, das ist ein Balanceakt für mich, bei Gastgebern zu Gast sein in der Wohnung und ihr Privatsphäre zu wahren, aber gleichzeitig habe ich schon ein Ziel vor Augen, ja. Und ich war dann in einer Wohnung eingeladen, wo die Gastgeberin ganz eine nette Person ist. Und ich habe mir die Wohnung vorher angeschaut und super, ja, passt. Und dann war ihr Freund noch da. Und da habe ich gesagt, na, magst du nicht auch mitmachen? Und so, ja, na, du bist mir sympathisch. Na ja, kommt auch als Gast eben, aber es war seine Wohnung. Und an dem Abend, wie das stattgefunden hat, ist er gekommen und hat sich extrem betrunken. Und er war dann schon so, dass er mich ein bisschen beschimpft hat. Er war lustig. Ja, und habe ich gesagt, du, das passt jetzt nicht für mich, aber das ist halt immer Ärger geworden dann. Und das war dann für mich so, ich glaube, das kann man verstehen. Also ich mache das da in der Wohnung, aber es ist eigentlich seine Wohnung und wie weit kann man dann gehen, dass man sagt, halt den Mund. Ja. Und das war sehr eine Herausforderung. Ich finde, das ist schon, also ja, es war ein unvergesslicher Abend für alle Anwesenden. Sagen wir es einmal so. Ja.
Das heißt aber, ich meine, das Schöne oder das Spannende ist, dass ja keiner weiß, auf was er sich einlässt, wenn er zu einem Abend in der geheimen Schnatterei kommt.
Genau.
Weder du weißt es, noch die Gastgeber wissen es, noch die Gäste, die kommen. Also genau. Man lässt sich einfach was Unbekanntes ein.
Ja.
Und das ist das Spannende daran, oder?
Genau.
Und das Spannende gibt es jetzt nachzuvollziehen in 12 Abenden in diesem Kochbuch. Ups, jetzt haben wir meine Zettel rausgefallen. Das kann passieren. Wie gesagt, ja, wir laden Sie ein zum Verkosten noch von Kleinigkeiten und zum Plaudern und ja, das Kochbuch zu kaufen.
Danke.